Sowas wird dann im Nachhinein, ganz spannend, als diegetischer Prototyp bezeichnet, also narrativer Prototyp, weil diese Rakete, wie die in dem Film beschrieben wurde, die hat überhaupt nicht funktioniert. Und darum ging es auch gar nicht, sondern es ging darum, so dieses Bild in die Welt zu setzen von einer funktionierenden Rakete. Und da kann Science Fiction eben auch so eine Vorreiterrolle übernehmen, dass Technologien überhaupt erstmal denkbar sind in den Köpfen der Menschen, auch wenn sie dann ganz anders theoretisch und praktisch realisiert werden.
Danke für euer Interesse. Herzlich willkommen zu Sprint, dem Podcast für Menschen, die Neues neu denken. Mein Name ist Thomas Ramge und ich freue mich sehr auf unseren heutigen Gast, Dr. Isabella Herrmann. Isabella gehört zu den Menschen, die ihr Hobby zum Beruf gemacht haben. Das Hobby lautet Science Fiction, der Beruf lautet Science Fiction zu erforschen und zu beschreiben, was dieses literarische Genre über unsere Gegenwart aussagt und was es gegebenenfalls an Inspiration für unsere Zukunft bieten kann. Hierzu publiziert sie, macht Workshops, hält Vorträge, hat auch einen Podcast im SWR und sie spricht heute mit uns darüber, was die Fiktion, die wissenschaftliche Fiktion für die Wirklichkeit bedeuten kann. Danke, Isabella, dass du dir die Zeit nimmst.
Ja, hallo Thomas. Freue mich, dabei zu sein.
Was ist dein Lieblingsbeispiel für eine Technologie, die aus dem Science Fiction irgendwann es in die Realität geschafft hat?
Also was ich ein ganz interessantes und auch positives Beispiel finde, ist natürlich aus Star Trek, die große Science Fiction Utopie. Und da gibt es ja den Universalübersetzer. Mhm. Also auch schon in den ersten Star Trek-Episoden bei der Original Series. Und das ist interessant aus verschiedenen Perspektiven, weil zum einen hat es ja diese technische Komponente. Also wie wird in der Serie beschrieben, dass dieses technische Gerät funktioniert? Das erkennt dann irgendwie so Sprachmatrizen. Und je mehr man dieses Gerät auch verwendet, also es lernt auch, ist es eben immer besser möglich, die außerirdischen Zivilisationen zu verstehen. Aber es funktioniert natürlich auch auf einer Wunschvorstellungsseite oder metaphorischen Seite. Diese Idee, man kann mit allem kommunizieren, man kann mit dem Fremden kommunizieren und dadurch auch für gegenseitiges Verständnis sorgen. Und das ist eigentlich sehr schön und ganz genau hat dieser Universalübersetzer es ja als dieses Gerät nicht in die Gegenwart geschafft. Aber jetzt, wo wir seit längerem mit DeepL, Google Translate, jetzt ChatGPT, hat er eine andere technische Basis. Aber wir haben ihn ja jetzt eigentlich, diesen Universalübersetzer.
Ja, und ja auch mit einer enorm hohen einfachen Nutzbarkeit, Also einfach ins Handy reinsprechen auf Google Translate und dann kommt da ja im Ausland, wenn man die Sprache nicht beherrscht, wirklich was bei rum, wo man wirklich rap-zap tatsächlich kommunizieren kann.
Ja, was man noch anfügen kann, ist, dass es aber dennoch bei Star Trek dann immer noch Menschen gibt, die Sprachen tatsächlich lernen. Oder Menschen oder vielleicht auch Aliens entsprechend. Also es ist ja heute auch noch die Frage, wenn ich die Sprache lerne, tauche ich da nicht ganz anders kulturell ein und verstehe auch, wie die Kultur funktioniert. Und diese Komponente gibt es eben in der Serie auch noch.
Sehr spannend, Also von einer oberflächlichen Nützlichkeit versus dem tiefen Verständnis interkulturell, das werden uns die großen Sprachmodelle nicht abnehmen, vermutlich, aber vermutlich sehr, sehr viel Hilfestellung geben können. Lass uns doch mal eine kleine Liste aufmachen. Das ist natürlich ein sehr spannendes Beispiel, aber im Grunde, wir Science-Fiction-Fans, wir gucken ja immer, wo kam denn jetzt wieder ein Tool her, eine Anwendung her, eine Technologie her, die wir heute kennen, die wir heute nutzen, die aber vielleicht schon in den 50er Jahren oder schon davor von irgendjemandem vorausgeahnt wurde. Was wären andere Beispiele?
Ja, es gibt ja diese ganz klassischen Beispiele auch, wo es dann um eine technische Anwendung oder um ein technisches Gadget geht. Also auch nochmal bei Star Trek, Oder dann auch nochmal bei 2001, Odyssee im Weltall, die Tablets, die da schon gab. Wir hatten auch größere Technologien schon vorgedacht, wie KI bei Asimov, ja, aus den 1940ern, 50ern schon. Auch Virtual Reality, da gibt es ja auch in der Science Fiction, also ein ganzes Subgenre dazu. Fliegende Autos zum Beispiel, das ist ja auch so eine Technologie, die man mit Science Fiction verbindet. Minority Report ist ja ganz bekannt, kann man sich vielleicht noch erinnern, das war in den 2000er, wo Tom Cruise in dieser Zukunftswelt agiert, wo dann auch das Predictive Policing ja schon angedacht wurde. Und er hat ja dieses sehr, sehr schick aussehende Computerprogramm mit der Gesture Recognition, also der Gestikerkennung, wo er da ganz weitläufig rumwischt und Daten übereinander legt. Und es wurde ja sogar mit einer Firma dann zusammen entwickelt, also beziehungsweise mit Uni-Studierenden, die dann ausgegründet haben. Das sind so die ganz typischen Beispiele, die man so kennt. Was ich da auch sehr schön finde, ist zum Beispiel der Raketenantrieb. Also auch eine sehr alte Technologie schon. Und die wurde zum Beispiel auch in Filmen von Fritz Lang, ne, Frau im Mond. Da kommt ja auch der Countdown her, warum er den Countdown zählt. Und Fritz Lang hat ja den, ja, Raketenpionier der Zeit, Hermann Oberth, um Beratung gebeten. Also gibt's dann aber auch aus anderen Filmen. Und sowas wird dann im Nachhinein, ganz spannend, als diegetischer Prototyp bezeichnet, also narrativer Prototyp, weil diese Rakete, wie die in dem Film beschrieben wurde, die hat überhaupt nicht funktioniert. Und darum ging es auch gar nicht, sondern es ging darum, so dieses Bild in die Welt zu setzen von einer funktionierenden Rakete. Und da kann Science Fiction eben auch, ne, so eine Vorreiterrolle übernehmen, dass Technologien überhaupt erstmal denkbar sind in den Köpfen der Menschen, auch wenn sie dann ganz anders theoretisch und praktisch realisiert werden.
Das ist ja klar, ne? Also dass die Autoren nicht gleichzeitig eine ingenieurstechnische Blaupause bieten können, das ist ja vermutlich meistens so oder immer so. Also Jules Verne wusste jetzt auch nicht so genau, wie man U-Boote baut, nehme ich an, oder?
Genau, darum geht's dann auch nicht unbedingt, aber einfach nochmal zum Raketenbeispiel zurück. Da wurde ja wirklich ein Berater engagiert, ne, ein
Ah, okay.
Raketenpionier, um das eben so vorzustellen. Und der Hermann Oberth hat sich da eben auch natürlich einen Push für seine Forschung erhofft, also für die reale Forschung. Es hat dann eben leider nicht funktioniert und andere Modelle haben dann eben funktioniert.
Sehr spannend, aber das leitet eigentlich auch direkt über zu meiner quasi nächsten Frage, nämlich, ne, ja, es gibt diese Spillover-Effekte dann von der Fiktion in die Realität, aber wo bekommen denn die Autoren oder Autorinnen ihre Inspiration her? Ich nehme an, die werden nicht immer direkt Berater engagieren. Kannst du da uns ein bisschen ein Bild davon geben? Wie arbeiten eigentlich Science-Fiction-Autoren, wenn sie nach Stoffen suchen, wenn sie Inspiration brauchen?
Ja, das glaube ich. Ich bin ja selbst nun keine Science-Fiction-Autorin in dem Sinne, ne? Aber klar, ich kenne natürlich sehr viele Menschen, die Science-Fiction schreiben. Und da sind die Zugänge auch sehr unterschiedlich, so wie Menschen unterschiedlich sind, auch mit welcher Idee ich herangehe. Ne? Soll die Technik möglichst stimmen? Will ich eigentlich eine Sozialkritik machen? Also einfach die Motivation und Intention ist ja eine andere. Aber was schon immer zusammenkommt, ist dieses, dass ein bestimmter Faible für Wissenschaft und Technologie auch da ist und man sich darüber auch informiert, das aber dann mit sozialen Trends und Kreativität zusammenpackt. Und da denke ich, ist es ein gegenseitiger Austausch auch mit WissenschaftlerInnen, mit Leuten aus der Tech-Branche, auch Leuten, die so sozialen Themen forschen. Also, dass wir da einen gegenseitigen Prozess haben. Also die allerallerwenigsten, wenn überhaupt ein Science-Fiction-Autor oder Autorin, sitzen daheim im kleinen Kämmerlein, ne? Und dann kommt die Idee von oben herab und man hat dann diese Wahnsinns-Zukunftsszenerie oder ja, diese Zukunftsideen. Sondern das ist wirklich ein kreativer, ein Austausch, ein Prozess, der auf Beidseitigkeit beruht.
Recherche soll ja den meisten Autoren auch durchaus was nützen. Verstehe, aber hier scheint es natürlich besonders evident, weil zumindest die technischen Konzepte ja plausibel sein müssen, oder?
Genau, die sollten in der Geschichte schon plausibel sein. Es ist klar, es gibt ja noch einen ganz anderen Zweig, nochmal, wo man sich ganz strikt auch mit dem Worldbuilding auseinandersetzt und Worldbuilding auch beforscht. Also wie ist diese Zukunftswelt aufgebaut? Ist die an sich plausibel? Ist es auch glaubhaft? Und ich glaube, da hat es schon nochmal, wirklich nochmal einen Punkt, weil wir als Leserinnen und Leser, wir müssen ja die Geschichte abnehmen. Und wenn ich einfach in der Gegenwart schreibe, dann ist die Welt ja schon ausgebreitet, aber dieses Können, wie viel muss ich preisgeben? Also wenn die Geschichte 50 Jahre in der Zukunft spielt oder 100 oder 1000, wie befinden wir uns wo? Sind wir im Weltall? Gibt's welche neuen Techniken gibt es? Wie ist das soziale Miteinander? Und da gerade so viel preiszugeben, dass man sich als Leserin und Leser in der Welt zurechtfindet und die Geschichte genießen kann, aber nicht zu viel preiszugeben, dass es eben nicht so erklärend, ne, oder gar didaktisch wird. Das ist wirklich die hohe Kunst auch an der Science Fiction.
Verstehe. Gibt es eigentlich Schnittstellen zwischen Science Fiction und Innovationsforschung? Also gibt es Innovationsforschende, wir hatten ein paar hier auch zu Gast, die sich systematisch mit Science Fiction auseinandersetzen?
Ich würde jetzt mal Innovationsforschung einfach auch ein bisschen breiter auffassen. Ne, und also in den USA ist es schon länger ein Thema, dass sowas auch selbstverständlicher gemacht wird, aber auch in Europa, in Deutschland kommt sowas auch immer mehr. Also das ist dann nicht nur so ein Einstiegsgag oder eine Einstiegsmetapher ist, wir haben jetzt hier irgendwie ein fliegendes Auto aus Blade Runner oder so, sondern dass man es tatsächlich systematischer erforscht und auch einsetzt. Und klar, da kann Science Fiction eben Ideengeber sein, wie wir vorher in den Beispielen es auch schon benannt haben. Aber Science Fiction kann eben auch, ich hatte ja vorhin auch über das Worldbuilding gesprochen, dass man eben ein Gefühl für die Welt kriegt. Also es ist nicht nur die einzelne technische Anwendung, wir haben belebte Szenarien sozusagen, ne, wo sich die Menschen, wo die Menschen leben, die müssen miteinander interagieren, die haben Gefühle. Also was bedeutet auch eine technische Innovation, ein Produkt emotional? Also ich denke, da bietet Science Fiction große Mehrwerte und dann auch in dem Sinne von Prototyping. Also auch wie vorher erwähnt, das Beispiel mit der Rakete ist ja auch quasi, ne, ein Prototyping. Also das wäre so dieses auf der, ja, inspirierenden, kreativen Seite. Aber wo Science Fiction auch zum Einsatz kommt, und das hängt auch mit Innovationsforschung ein Stück weit zusammen, ist der Bereich der Technikfolgenabschätzung oder der Risikoeinschätzung. Also zu gucken, ne, was für ethische, gesellschaftliche Herausforderungen und Gefahren hängen einfach mit bestimmten technischen, wissenschaftlichen Entwicklungen zusammen und wie fängt Science Fiction da auch eine gesellschaftliche Stimmung ein? Wie ist sowas, wie beeinflusst sowas oder wie zeigt sich sowas im Diskurs? Also da spricht man dann auch von hermeneutischer Technikfolgenabschätzung zum Beispiel. Und es funktioniert auch auf mehreren Ebenen. Also wenn man zum Beispiel an den Film Her denkt, ne, mit Joaquin Phoenix und Scarlett Johansson, wo er sich ja dann in sein Computersystem verliebt, da geht es ja ein Stück weit um das, was ist technisch möglich, aber es geht ja auch ein Stück weit, wie entfremden wir uns von der Welt. Es geht um Einsamkeit, es geht um Kontaktsuche. Also da kommen so ganz neue, andere Themen auf, die aber mit neuer Tech und neuer Wissenschaft zusammenhängen.
Genau, aber man darf die jetzt in der Mensch-Maschine-Interaktion natürlich total relevant sind.
Genau, genau. Man muss nur gucken, dass man eben dem auch nicht auf den Leim geht. Weil es gibt also Dystopien oder das Negative, ne, also das Desaster, Es zieht auch entsprechend an. Es ist diese Angstlust auch, ne? Man sitzt dann da schön daheim auf der Couch und kann sich dann gruseln mit der neuen Tech. Und da ist Black Mirror, ist da so ein gutes Beispiel dafür. Glaube ich, kennt bestimmt jeder, ne? Die britische Serie läuft schon einige Zeit, die ja in der Nahzukunft einen ganz düsteren, erschreckenden Spiegel vorhält, wie denn neue Tech, wie neue Medien gebraucht werden. Und da wäre ich eben vorsichtig, sowas als Technikfolgenabschätzung oder Risikoeinschätzung zu begreifen, weil es da wirklich um dieses Sensationslüsterne geht. Und es wird dann auch weiter nicht unbedingt thematisiert, wie ist denn jetzt eigentlich der politische Rahmen, wieso durften diese Unternehmen solche Techniken eigentlich einführen, sondern es geht um den Grusel. Ne? Also deswegen muss immer gucken, dass man es auch gut einschätzt, wie Science-Fiction verwendet werden kann.
Wobei, ne, diese Dystopien ja so etwas wie negative Extremszenarien wären. Also vielleicht verstehe schon, dass du sagst, dass im Grunde natürlich in der Inszenierung dann vielleicht irgendwie das Packende oder dieser Angstgrusel oder diese Lust an der Angst das Entscheidende ist. Aber vermutlich lassen sich doch aus Extremszenarien dennoch Erkenntnisse gewinnen, oder? Im Guten wie im Schlechten, weil für die Utopien ja im Grunde das Gleiche gilt. Die sind ja auch nicht realistisch, sondern die bedienen vielleicht Sehnsüchte.
Genau. Also das wäre dann auf jeden Fall also eine Ebene drüber, um mal zu analysieren, wo kommt denn diese Lust an der Angst eigentlich her? Ne? Also eine Ebene über den tatsächlichen Inhalt gedacht, auf jeden Fall. Und was ja dann noch ein interessanter Punkt ist, weil ich hatte jetzt eben über diese zwei Möglichkeiten, ne? Wenn man, es gibt noch mehr, aber Innovationsforschung, einmal vielleicht das Inspiration, die Kreativität und dieses Risikoeinschätzung, Technikfolgenabschätzung, das ist ja auch nicht immer so klar. Also für die einen ist ja was eine Utopie ist oder eine Dystopie ist, für den anderen das Gegenteil. Also ein Beispiel bei Blade Runner. Also der bekannte Science-Fiction-Film aus den 1980ern, also gab es jetzt auch vor ein paar Jahren eine Fortsetzung, aber da leben wir ja in so einer ganz düsteren Welt, die von Tech-Corporations beherrscht ist, ne? Hyperkapitalismus, die Schere zwischen Arm und Reich geht immer weiter auseinander, das Menschenleben ist eigentlich nicht viel wert. Und aus Sicht der Gesellschaft ist sowas eindeutig eine Dystopie und wurde auch von den Filmemachern, also es basiert auch auf einem Roman. Natürlich werden die informierten Hörerinnen und Hörer ja sicher wissen. Aber da ist es eindeutig als dystopisches Setting gedacht. Aber wenn es darum geht, welche einzelnen Techniken daraus inspiriert wurden, dann dient es wieder eigentlich für ein positives Bild. Also zum Beispiel Elon Musk. Der hatte ja wieder so eine tolle Erfindung in letzter Zeit, den Cybertruck. Und das ist ja so ein ganz stark gepanzertes, also man kann da, glaube ich, durch Kriegsgebiete damit durchfahren und es passiert nichts. Und er baut ja dieses Teil und findet das ganz toll und sagt dann auch, damit, ne, kann man eben im Film Blade Runner überleben. Und die Personen im Blade Runner, das sind ja die Mega-Corporations, denen geht's ja gut. Ne? Also die haben ja das Kapital auf ihrer Seite. Also deswegen ist es schon immer ganz interessant, wessen Dystopie und wessen Utopie dort beschrieben wird und wo sich die Leute für welche Inspiration da was rausziehen.
Also da ist der Cybertruck natürlich wirklich ein sehr spannendes Beispiel.
Ich finde es schon erstaunlich, ja.
Der ist ja für die meisten von uns auch auf der Straße eine Dystopie. Und so wie es aussieht, wird er ja für Tesla offenkundig auch wirtschaftlich zu einer Dystopie. Insofern könnte da Elon Musk da mal ein bisschen was falsch eingeschätzt haben. Passiert ihm ja öfter in letzter Zeit. Magst du denn lieber dystopische Science-Fiction oder lieber utopische, oder ist die Frage schon naiv, weil wahrscheinlich es ja drauf ankommt?
Ja, das ist sowieso immer die beste Antwort.
Auf jede Frage sagt der Jurist, kommt drauf an. Genau. Was sagt die Science-Forscherin?
Die einen sagen so, die anderen so. Also mit rein Utopien ist es ja auch so eine Sache, die haben ja sowas Abgeschlossenes und Perfektes und das kann natürlich dann ganz schnell langweilig werden, ne? Weil dann ja so ein Konfliktpotenzial fehlt. Also kippen ja utopische Geschichten dann immer schnell ins Antidystopische, wo dann diese perfekte Welt dann doch so wird, dass sie einen dann in der Freiheit sehr einschränkt. Also was ich gerade spannend finde, da sehe ich auch so einen kleinen neuen Trend hin, dass wir in nicht so einer ganz perfekten Welt leben, ne, wo die Fehler der Welt offenkundig sind und man sucht dann trotzdem die Welt zum Besseren zu gestalten oder da was besser zu machen. Da wäre zum Beispiel Ministry for the Future, das Ministerium der Zukunft von Kim Stanley Robinson, wäre dann Repräsentant dafür, ging ja auch stark durch die Medien. Er beschreibt eine Welt in der Zukunft, wo nicht alle Probleme gelöst sind, aber es wurden Dinge angegangen, also technologisch, sozial, wirtschaftlich, dass es dann doch im Jahr 2050 bei der Weltklimakonferenz, so endet dann das Buch, doch Lichtblicke gibt. Und sowas finde ich einfach,
bitte? Mit solarem Geoengineering.
Ich glaube, hat er das auch als Idee dabei? Also er hat auf jeden Fall ein Konglomerat an Ideen. Und da muss man eben einschätzen. Also das ist auch noch ein Punkt, der ganz, ganz wichtig ist. Science Fiction ist ja keine Vorhersage. Ne? Also Kim Stanley Robinson schreibt da keinen Maßnahmenkatalog, um die Welt zu retten. Er macht ein Ideengebäude auf. Er öffnet den Raum, über Dinge nachzudenken. Und hat er nicht nur tech-basierte Lösungen. Also ich kann mich auch erinnern, ne, dass da in der Arktis diese Projekte waren, dass die Eisberge dann nicht mehr schmelzen, also absolutes Geoengineering. Aber er macht ja auch diese ganzen finanziellen, wirtschaftlichen, sozialen Innovationen auf. Und es ist ein Eye-Opener, ne? Einfach mal zu gucken, was ist denn alles möglich. Aber sicherlich kein Maßnahmenkatalog für politisches Handeln oder um die Welt zu retten.
Nee, aber in der Tat, natürlich denkt er über Governance-Strukturen nach und das in der Tat, da finde ich, ist eine große Qualität in diesem Buch. Was macht denn für dich einen guten Science-Fiction-Roman aus? Kannst du da so ein paar Kriterien nennen und wo sie sich vielleicht auch von anderen literarischen Gattungen dann unterscheiden, die Kriterien?
Einen guten Science-Fiction-Roman finde ich ja spannend, wenn es eben nicht nur um Technik und Wissenschaft geht, sondern, also ich bin ja offensichtlich eine Politikwissenschaftlerin und jetzt keine Physikerin oder Computerwissenschaftlerin. Mich interessieren da eben besonders die sozialpolitischen Fragestellungen. Also wenn man da eine Vermischung hat, ne? Also was bedeutet Technik und Wissenschaft und was bedeutet sowas für soziale Miteinander? Und dann vor allem auch, wenn diese Technik oder die Wissenschaft noch eine metaphorische Ebene hat. Also zum Beispiel, wir sind bei Matrix und da haben wir dieses KI-Modell, die Maschinenherrschaft, die dann die Menschen unterdrückt, kennen wir ja alle. Und dann kann man das deuten, als sei das jetzt die Angst vor der Technisierung der Welt oder tatsächlich die Angst vor der Übernahme durch KI. Aber dieses System steht auch für die Angst vor Totalitarismus im Allgemeinen, ne, für Unterdrückung durch politische Systeme zum Beispiel.
Und mit den Mitteln der Technologie, also so würde ich es lesen, ne, dass es im Wesentlichen eine Allegorie ist, die darauf hindeutet, wie Technologie genutzt werden kann von Menschen, um andere Menschen zu unterdrücken. Oder habe ich da was falsch verstanden?
Absolut, also stimme ich zu, auf jeden Fall. Kann aber auch mit oder ohne technologische Mittel. Aber
ja, die natürlich, Stasi, also ja, mit der Klatte schon ganz gut klargekommen, ja, das stimmt.
Genau, also von dem her, wenn diese Ebenen zusammengehen, also wirklich, was du jetzt auch meintest, also dieses Tech, Unterdrückung, Beherrschung mit technologischen Mitteln, wie jetzt bei dem Beispiel, oder mit Technik oder durch Technik, und was bedeutet sowas für unsere Welt und für die Politik und für die Ethik, also diese Ebenen zusammengedacht, das finde ich spannend. Da wird's dann am reichhaltigsten und man kann am meisten draus ziehen. Und wenn diese Deutungsebenen nebeneinander bestehen, ne, und man sich weiter auch drüber unterhalten kann, dann ja, kommt man wirklich zu neuen Schlüssen.
Und manchmal gibt's einfach nur richtig gute Geschichten, wie bei Marsianer, oder?
Der Marsianer. Ja, der Marsianer ist ja ganz interessant. Das wäre ja eigentlich gleich noch ein dritter Fall für die Schnittstelle für Innovationsforschung und Science Fiction. Marsiana geht es ja auch viel um Technikakzeptanz. Und das, glaube ich, ist noch im Schnittfeld, was da gut reinpasst. Also Science Fiction in der Innovationsforschung als Möglichkeit, Technikakzeptanz zu erhöhen. Und weil bei der Marsiana kommt ja die NASA in einem ganz guten Licht weg, ne? Und die haben ja auch beraten und gemacht und getan und dann auf der Seite auch die Technologien, die der Marsianer schon verwirklicht hat und bei der NASA bald kommen und was auch immer. Und es ist schon ein Punkt, weil Raumfahrt braucht ja sehr, sehr viele Steuergelder. Also man ist ja abhängig von der Akzeptanz der Menschen, damit man eben die Forschung auch weitertreiben kann. Und da passt der Film, finde ich, sehr gut rein. Eigentlich die NASA oder die Raumfahrt an sich, die Raumfahrttechnologie in einem positiven Licht darzustellen.
Verbunden natürlich mit einer Heldengeschichte, im Grunde ja auch einer Entwicklungsgeschichte eines Helden, also ganz, ganz klassisch, ne? Der
ganz junge Held, klassisch.
Der rauszieht in die Welt, grüne Heinrich, und dann gereift zurückkommt, nachdem er die großen Herausforderungen da draußen in der Welt oder in diesem Fall in einer anderen Welt bestanden hat. Das ist ja jetzt erstmal ein Jugendbuch, oder ich glaube, die Verlagswelt nennt das mittlerweile All-Ager, was aber nichts anderes ist als für ein sehr spannendes Jugendbuch, was dann von ganz vielen Altersgruppen auch gelesen wird. Wer liest denn heute eigentlich hauptsächlich Science Fiction? Gibt es da Studien zu? Also das Klischee wäre ja so von Nerds für Nerds. Also meine Gäste hier im Podcast, da würde ich tippen, dass auch relativ viele von denen Science Fiction lesen, sagen sie auch manchmal, insbesondere wenn es Männer über 50 sind. Stimmt dieses Klischee noch?
Ich würde sagen, es stimmt nicht mehr. Das ist auch abhängig von verschiedenen Perspektiven. Also zum einen ist ja die Frage, wie eng oder wie breit definiert man Science Fiction? Also ich hätte eine sehr breite Definition, und ich merke auch, dass in der Community und in der Gesellschaft die Definition immer breiter wird. Ne? Also wir sind jetzt nicht mehr nur in Hard Science Fiction und da braucht's dann ein Raumschiff und da wird dann über seitenweise erklärt, wie denn dieser fiktive Antrieb funktioniert. Und das hat sich auch schon länger gewandelt. Also auch in den 60ern, 70ern, also gab's ja da schon ganz neue Turns. Und vor allem sind auch die Themen, haben sich ständig fortentwickelt. Also eigentlich ja auch seit den 60ern, 70ern. Ne? Wir haben feministische Themen, wir haben postkoloniale Themen. Vorhin Ministerium für die Zukunft erwähnt, das ist ja Climate Fiction. Wir haben queere Themen, wo man auch ganz anders mit dem Bild vom Menschen, mit was machen menschliche Unterschiede aus, neue Erzählformen, die einfach nicht dieses klassische Heldennarrativ bedienen, sondern queer sind, mehr aufs Team gehen, mehr auf die Gemeinschaft gehen. Und ich glaube, da fühlen sich viel, viel mehr Menschen mittlerweile abgeholt. Also wo man sich denkt, Mensch, was beschäftigt mich? Und da finde ich in diesem breiten Reservoir an Subgenres, was mich bewegt und was zu mir spricht. Also sehe ich da, ja, also nicht mehr nur unbedingt, aber vielleicht sind wir auch alle irgendwo Nerds, von dem her ist es dann auch okay. Dann ist es Nerd für Nerd oder Nerd für die ganze Gesellschaft.
Drei Lesetipps bitte. Welche drei Science-Fiction empfiehlst du mit deinem tiefen Wissen und warum? Nur ganz kurz, vielleicht eine kurze Liste.
Ja, ganz kurz ist das schwierig. Ich bemühe mich. Ich habe mal gedacht, da mache ich doch mal deutsche Science-Fiction-Literatur. Wir sind ja nach wie vor sehr angloamerikanisch geprägt, also obwohl da mittlerweile sich alles erweitert hat, was ich auch vorher meinte, ne, mit den verschiedenen Genres und viel breiter. Ich mache jetzt mal drei deutsche Empfehlungen. Und zwar einmal von Jens Lubberde, Der Klon. Ist ein dystopisches Buch über den Aufstieg einer populistischen rechtsextremen Partei, historische Gemeinsamkeiten rein zufällig. Und da wird eben versucht, dann tatsächlich, und das ist das Science-Fiction-Element, Adolf Hitler zu klonen. Aber wie das dann eingebettet ist, was da politisch passiert, ich finde es großartig und sehr lehrreich. Also würde ich als Schullektüre empfehlen, auf jeden Fall. Dann habe ich Theresa Hanek, auch preisgekrönte Science-Fiction-Autorin, die hat zu ihrem letzten Buch, Pantopia, selbst auch die Unterrichtsmaterialien schon mitgeliefert. Und da geht es um KI-System, was auch eine Art Bewusstsein erlangt und dann das Wirtschaftssystem der Welt umkrempelt. Also wir sind dann in einem voll informierten Kapitalismus, wo alle externen Kosten mit einberechnet werden. Und das wäre auch, was sich Theresa als so eine utopische Idee gedacht hat. Also von Hanek, Pantopia. Genau, es kommt jetzt gerade im Moment, glaube ich, ein neues Buch von ihr raus. Das habe ich aber noch nicht gelesen. Und Nummer 3, Aikimira, Science-Fiction-Autor-Ex, schreibt queere Science-Fiction. Ist jetzt auch gerade das Neue rausgekommen, Proxy. Aber ich würde jetzt mal empfehlen, auch eins der... Das vorletzte, glaube ich, zu lesen, Neongrau heißt es, spielt in dem futuristischen Hamburg, wo es auch sehr stark um die Gaming-Industrie geht. Eike kennt sich auch sehr gut mit Games aus und hat ernste Themen, ist auch politisch, ist aber auch sehr entertaining.
Auch lustig?
Ja, nee, glaub lustig weniger. Es muss ja nicht immer alles lustig sein.
Und diese Hitler-Klonen-Nummer ist wahrscheinlich auch nicht lustig. Also es gibt ja nur viele Hitler-Parodien.
Ja, es ist leider keine Parodie. Und es klingt, also denkt man sich vielleicht, was ist denn das? Aber es ist ziemlich gut und ziemlich erschreckend und ziemlich to the point. Also wenn man es liest, dann wird ein bisschen gruselig.
Verstehe, nee, das erscheint mir sehr schlüssig. Mein Lieblingsautor ist ja Stevenson.
Virtual Reality.
Boah, nicht nur auch, ne?
Es ist jetzt so geframed, ne, mit Metaverse vom Zuckerberg.
Weil er hat ja tatsächlich den Begriff damals erfunden hat. Aber sein bestes Buch, finde ich, ist dann nicht mal der Science Fiction, sondern Kryptonomikon. Gut, aber hier geht es nicht um meine Lesetipps, sondern natürlich um deine.
Die sind doch auch interessant.
Und es geht zum Schluss, wie immer bei allen meinen Gästen, natürlich auch noch um die Frage, welche Sprunginnovation du dir für das Jahr 2050, Zeithorizont 25 Jahre plus, gerne wünschst. Und ich würde doch in deinem Fall hoffen und erwarten, dass dieser Wunsch oder die Inspiration zu diesem Wunsch aus irgendeinem Science-Fiction stammt.
Ja, mit dem Science-Fiction, mit dem Bezug habe ich mir fast ein bisschen schwer getan. Also die Sprunginnovation, ne, die ich mir vorstellen könnte oder allgemein wären eher soziale Innovationen, die das Gemeinwohl stärken. Und das kann eben auch mit oder ohne Technologie sein, wobei wir natürlich in einer technologischen Welt leben, ist ganz klar. Ich hatte mir überlegt, also wenn zum Beispiel die großen Social-Media-Plattformen eben nicht qua Geschäftsmodell polarisieren würden, sondern also qua Engine, qua Algorithmus das gesellschaftliche Miteinander fördern würden, dann wären wir ja schon mal einen großen Schritt nach vorne. Also ich glaube nicht die Lösung aller Probleme, aber sowas zu nutzen, um tatsächlich zu sagen, wir kommen besser ins Gespräch, anstelle, dass wir uns im Netz, auf den Plattformen online beschimpfen, das wäre ja schon mal was. Und als Science-Fiction-Inspiration, also wo, ist nicht 1:1 so, aber da würde ich Cory Doctorow empfehlen. Also der ist einer der Autoren, würde ich sagen, die sehr up-to-date auch gerade sind, weil er ist auch Tech-Aktivist, er kennt sich auch richtig gut aus. Und ich würde sagen, in seinen Büchern, in vielen seiner Bücher klingen solche Ideen auf jeden Fall an. Also wenn man zum Beispiel an Walkaway denkt.
Total, klar dir. Ja, im Grunde die netzpolitischen oder netzdemokratischen politischen Aktivitäten von ihm Richtung weisen. Ich habe ja die Hoffnung, dass es jetzt langsam dahin kommt, dass sich die Trolle in den sozialen Netzwerken gegenseitig selbst erschießen und man dann wieder einfach in Ruhe miteinander sprechen kann. Aber das ist vermutlich eine naive Utopie.
Ja, die Zukunft ist offen, Thomas. Wir wissen nicht, was sie bringt. Das ist das Schöne dran.
So ist es. Wir können uns nur vorbereiten.
Wir können uns nur vorbereiten und Science Fiction lesen.
Genau, Szenarien uns ausdenken und die schönste Form, sich Szenarien auszudenken, ist Science Fiction. Ganz, ganz vielen Dank, Isabella, dass du bei uns warst.
Hat Spaß gemacht. Vielen Dank.
Danke auch an euch, liebe Hörerinnen und Hörer, für eure Zeit und für eure Aufmerksamkeit. Wenn euch unser Podcast gefällt, dann freuen wir uns natürlich, wenn ihr ihn abonniert, wenn ihr diese oder andere Folgen mit Freundinnen oder Freunden teilt. Produziert wird der Sprint-Podcast von Max Zöllner und in 14 Tagen, da kommt dann auch schon wieder die nächste Folge. Und bis dahin gilt, wie immer, bleibt neugierig.